Liebe Schwestern und Brüder, das Johannesevangelium fordert uns jedes Mal auch ein bisschen heraus, weil es so unkonkret ist. Die anderen Evangelisten oder der Evangelist Lukas, die schreiben das wirklich so aus dem, wie aus dem Leben gegriffen heraus. Bei Johannes ist das oft so ein bisschen so, wir empfinden es zumindest so, schon ein bisschen schwammig. Wir könnten sagen, kennt man das nicht ein bisschen gescheiter so. Er formuliert es so und hat auch eine Absicht dahinter natürlich, dass wir uns wirklich auch auf die Spur machen, um zu ergründen, was denn wirklich jetzt der Wille Gottes ist. Wir leben halt 2000 Jahre später. In der Geschichte, die diese 2000 Jahre halt auch geschrieben hat, wir sind Kinder unserer Zeit. Wir können zurückschauen und sagen, was ist draus geworden aus dieser Gemeinschaft der Kirche und wie passt zudem noch dazu, was am Anfang eigentlich Absicht des Herrn war. Im selben Johannesevangelium wird Pilatus fragen, Jesus, der vor ihm als Gefesselten steht, was ist Wahrheit? Der, der die Macht in der Hand hat, die herrschende Klasse der damaligen Zeit, die eigentlich bestimmt, was Sache ist, wird unsicher, was ist denn jetzt wirklich das Wichtige? Die Machthaber damals hätten wahrscheinlich gesagt, nur, dass wir vorn bleiben. Und dass es so bleibt, da schauen wir, dass, so bleibt, dass das auch so ist, da kümmern wir uns schon darum. Die Macht, sagt man immer, sagt man auch heute, wer zahlt, schafft an. So auf diese Art und Weise. Und dann finden wir auch in unserer modernen Welt den üblich Verdächtigen. Wer zahlt, schafft an, wo die Mächtigen eben sitzen. Aber spannend ist, dass in diesem Johannesevangelium genau der plötzlich unsicher wird. Er steht einem gegenüber, der sich nicht rühren kann, der eigentlich auf dem Abstellgleis schon steht und dort dann auch entsorgt wird, in der Sprache der damaligen Zeit. Und der scheint der zu sein, der wirklich das Sagen hat. Was ist Wahrheit? Und so ebenso unverbindliches Wort könnte auch sein Einheit. Es geht ja darum auch, dass wir als eine Kirche hineingehen in diese Welt. Aber wie schaut denn das aus? Eine Kirche. Einheit könnte man herunterbrechen, sagen, das ist uniform. Uniform, eine Form. Wenn die Feuerwehr auftritt, haben sie eine Uniform an. Man sieht, dass die Feuerwehr ist. Wenn das Bundesheer auftritt, sieht man, dass das Bundesheer ist, uniform. Aber ist das wirklich das, was Kirche ist? Uniform? Genau gleich und dazwischen hat nichts Platz. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, die schon damals die Jünger irgendwie zu bewältigen hatten. Wie macht man denn das? Wie kommen uns die Leute dazu? Wir werden dorthin geschickt, wenn wir den Auftrag des Herrn erfüllen, die überhaupt nicht in unser Schema hineinpassen, weil sie anders ausschauen, weil sie eine andere Kultur haben, weil sie auch einen anderen Glauben haben. Was machen wir mit denen? Die passen nicht zu uns dazu, so wie es jetzt gerade ist, so wie wir uns das vorgenommen haben. Sie passen nicht dazu. Meiden wir sie? Riskieren wir es? Oder geht dann unser eigener Glaube drauf, wenn wir es probieren? Die Ängste, die man immer wieder auch hat. Wie viel Fremdes verträgt man in dieser Welt? Wie viel Fremdes verträgt man auch in der Kirche? Kleines Beispiel. Ohne dass ich den Datenschutz verletze, habe ich jetzt vor einiger Zeit einmal eine junge Frau getroffen. Ich beschreibe es. Tattoo bis Dorfer. Piercing überall, im ganzen Gesicht, wo man sich fürchten muss, wenn es ein Gewitter gibt. Passt die in unseren Gottesdienstraum? Ich stelle es einfach, brauchst du nicht antworten. Ich stelle einfach die Frage so herein. Und dann sagst du, was soll ich mit der reden? Bei der Tier siehst du es so. Sagst du, musst du jetzt hingehen, weil du etwas tun hast, sakramentalisch. Was rede ich mit dir? Selbe Falle getappt. Was mache ich mit der? Das wird jetzt kurz sein, dieses Gespräch. Pfeifen. Es war ein langes Gespräch. Und wo wir draufgekommen sind, ich halt zumindest draufgekommen, habe ich wieder was dazugelernt, dass diese Frau eine Heilige Schrift zu Hause gehabt hat. So, habt ihr wahrscheinlich auch. Hoffentlich zumindest. Und was dann noch dazugekommen ist, sie war benützt. Diese Heilige Schrift, aber nicht nur ein bisschen, sondern ordentlich. Da Da waren Eselsohren drin, könnte man sagen, das passt zu den Piercings dazu, schlampert. Aber nicht so. Angestrichen, dazugeschrieben. Das heißt, das war jemand, der sich wirklich damit beschäftigt hat. Gewissenserforschung, ohne dass ihr jetzt aufzeigen wirst. Wie weit beschäftigt ihr euch mit diesem Buch im Alltag? Nur als Frage. Also man kann, das habe ich gelernt dazu, man kann sich ordentlich täuschen. Und das ist das, was auch der Heilige Geist uns immer wieder überrascht, sagt ihr, täuscht euch ordentlich. Wenn ihr euch auf etwas festlegt, das nicht dem entspricht, was der Wille Gottes wirklich ist. Was ist Einheit? Uniform? Müssen alle schön angezogen sein, dass sie gläubig sind? Zum Beispiel, ich habe ein kleines Gebet hergegeben, nächste Herausforderung. Heute kommt es dran ein bisschen. Aber nicht, weil das Frühstück nicht gut war, sondern weil es einfach dazu passt. Ein Gebet. Du großes Geheimnis, dessen Stimme ich in den Winden vernehme, dessen Atem der ganzen Welt Leben gibt, höre mich. Ich komme zu dir als dein Kind. Ich bin klein und schwach. Ich bedarf deiner Kraft und deiner Weisheit. Lass mich in Schönheit leben und gib, dass meine Augen immer den purpurnen Sonnenuntergang schauen. Hilf mir, dass meine Hände alle die Geschöpfe achten, die du gemacht hast, und meine Ohren deine Stimme hören. Weisheit gib mir, dass ich die Lehren erkenne, die du in jedem Baum und jeden Felsen, jede Pflanze und jedes Tier gelegt hast. Mach mich stark, nicht damit ich stärker bin als meine Schwestern und Brüder, sondern damit ich den Kampf in mir selbst bestehe. Mache mich fähig, dir in die Augen zu schauen und mit reinen Händen vor dir zu stehen, sodass, wenn das Leben vergeht, wie die Sonne abends verlischt, wie der fahle Mond vergeht und das Rascheln des Windes verklingt, meine Seele frei und vertrauend zu dir kommt. Würdet ihr es einschätzen? Kann man es lassen? Nicht so? Ist halt nichts, was wir gelernt haben. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Man hätte wahrscheinlich ein paar hundert Jahre früher gesagt, um Gottes Willen, das sind Ketzer gewesen. Das Gebet ist nämlich von einem Indianer. Ungläubig. In den Augen unserer Welt. Aber habt ihr euch schon mal die Mühe gemacht, ein Gebet zu schreiben? Wir nehmen halt das, was wir gelernt haben. Aber man merkt, wie plötzlich das alles, worauf wir uns verlassen, plötzlich ganz anders wird, wenn wir dem anderen auch mit Respekt begegnen. Wenn wir dem anderen auch zutrauen, dass er in seinem Herzen etwas Gutes trägt, obwohl es nicht die gleiche Form hat. Und da dürfen wir uns wieder neu einstimmen lassen, glaube ich, höchste Zeit vom Geist des Herrn, damit wir wieder eine lebendige Kirche sein möchten können. Was macht die Einheit unmöglich? Da habe ich mich auf eine Suche gemacht, jetzt am Freitag habe ich Zeit gehabt. Was macht die Einheit unmöglich? Der Egoismus. Ich bin der Beste, ich bin der Gescheiteste, was auch immer. All das macht Einheit unmöglich. Aber nicht nur in der Kirche, sonst auch. Überall dort, wo der Egoismus in der Mitte ist, dort kracht es. Im Kleinen und im Großen. Dort ist Zwietracht im Kleinen und Großen. Und dort, wo alles umeinander geworfen wird, ich sage das griechische Wort dazu, Diabolein. Das ist der Teufel dahinter. Dort, wo alles durcheinander geht, weil jeder auf sich schaut, das geht mit dem Geist des Herrn nicht aus. Aber was macht die Einheit möglich? Das ist ja die Frage, auf die wir eigentlich hinaus wollen. Was macht die Einheit möglich trotz aller Verschiedenheit? Ein gemeinsames Ziel. Auf den Herrn hin. Wenn wir Wallfahrten gehen nach Mariazell, eine kleine Gemeinschaft, gibt es sportlichere und unsportlichere. Was macht die Gemeinschaft auf diesem Weg möglich? Das Ziel. Es ist das Ziel, dass wir, und dann das nächste, dass wir da gemeinsame Aufgaben haben auf diesem Weg. Nicht nur das Gehen, sondern auch das Miteinander. Und jetzt kommt das Wichtigste, das Verzichten auf Wettkampf und Ranglisten. Ich muss der Erste sein oder so weiter. Das geht sich halt, wenn man in einer Gemeinschaft unterwegs ist, nicht ganz aus. Ich springe zurück in meine Studienzeit, das ist schon lange her. In Salzburg waren wir damals an der Universität und im Kolleg St. Benedikt waren ein Haufen Ordensgemeinschaften beieinander. Und wenn es passt hat, Dann haben wir miteinander diskutiert, wer denn die beste Ordensgemeinschaft ist. Wer es am gescheitesten kann. Die anderen haben gesagt, na, mir werden wir beten am meisten. Die anderen haben gesagt, na, wir sind es auf jeden Fall, wenn wir sind mehr bei den Leuten. Also das Geplänkel, das klassische kirchliche Geplänkel, war damals so. Gott sei Dank können wir dazulernen. Es geht um das überhaupt nicht. Verzichten auf Wettkampf und Ranglisten. Aber ist uns das nicht in der Kirche und im Christentum immer wieder passiert? Johann Sebastian Bach, super, oder? In der Kirchenmusik. Haben wir nur ein kleines Problem, evangelisch. Also wäre sich das im 17. Jahrhundert nicht wirklich ausgegangen. Georg Friedrich Händel, auch einer, auch evangelisch. Felix Mendelssohn Bartholdy, super Sachen geschrieben, auch für die Kirchenmusik. Evangelisch und jüdisch, geht schon überhaupt nicht, in manchen Augen. Und der Geist des Herrn sagt, und genau das geht. Die Vielfalt der Kirche, das ist eigentlich das, was die Welt ausmacht. Paulus sagt das heute, ist herausgefordert, ja auch in die Weltkirche hinein. Sagt man, je größer, das wäre so ein Irrtum, man sagt, je größer das wir werden, umso mehr Regeln braucht man. Der Apostel Paulus sagt es genau umgekehrt. Je größer wir werden, umso weniger Regeln einzelne brauchen wir, sondern da geht es um Grundsätzliches, auf das wir uns einig sein müssen. Christus ist der, um den es geht. Christus, der Vater und der Geist, er ist das Ziel. Und den Korinthern, könnt ihr nachlesen, in der Bibel, die ihr zu Hause habt, im 1. Korintherbrief, ist denn Christus zerteilt? Und das gibt es ja, dass der eine sagt, genau der Pfarrer ist mir am allerliebsten und der ist das, was am Unbedingten macht, und der Papst ist gescheit und der andere, den kannst du vergessen. Das sind ja auch so unsere Einteilungen. Und Paulus wird auch uns sagen, ist denn Christus zerteilt? Geht es darum? Und er meint, nein. Augustinus sagt, unverdächtig, dass jetzt der hat selbst eine eigene Unheilsgeschichte auch hinter sich gebracht. Er hat Folgendes gesagt, du hast uns Gott auf dich hin geschaffen. Uns als Katholiken sowieso. Die Evangelischen vielleicht auch noch, die Orthodoxen, das lassen wir gerade noch. Aber wenn wir heute im Johannesevangelium aufgepasst haben, Christus ist zu allen Menschen gesendet worden. Er hat letztendlich alle Menschen auf Gott hingeschaffen. Und dann kommt dieser Satz, der kriegt eine Fortsetzung. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, oh Gott. Derselbe Augustinus sagt dann auch eine Beschreibung auch für die Kirche, wie es gehen kann, auch für unser Glaubensleben vielleicht. Gibt es wen, der Latein kann da unter euch? Oder gelernt hat irgendwann einmal? Gut, damit sage ich es auch auf Latein. Aber die anderen kommen auch dran. Augustinus hat es so geschrieben, in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Also nicht in Wien in der Straßenlinie, wenn du mit dem Omnibus fährst, dass dort Liebe ist, sondern in Omnibus heißt ein bisschen anders. Ich übersetze es jetzt, sonst müsste die Christel fragen, was das heißt. Im Notwendigen Einheit, im Zweifel die Freiheit, in allem die Liebe. Das ist das, was menschliches Zusammenleben überhaupt möglich macht. Augustinus war kein Dummer, aber er war ein hochgescheiter Mensch, aber er war auch mitten in diesem Leben. Ich möchte es umändern, auch für die Kirche. Die Verschiedenheit wahrnehmen, können wir auch da herinnen machen, die Verschiedenheit wahrnehmen für ganz unterschiedliche Leute, die Verschiedenheit auch aushalten, gemeinsam gehen, durch diesen Feiertag, durch diesen Gottesdienst, das Wichtigste, den einen verkünden, im Glauben und im Leben. Amen.